weiter. Ich bin immer wieder überrascht, dass wir unsere Kinder von da hören, obwohl sie doch da unten sind. Und da Fenster genauso offen, ja. Ist logisch, wenn man drüber nachdenkt, ja. Ja, schön euch zu sehen. Schön mal wieder vorne zu stehen. Ich habe gesehen, es ist schon 2 Monate her, dass ich zum letzten Mal gepredigt habe. Und keiner hat mich gefragt, warum ich so selten predige. Genau, ich wollte tatsächlich mal eine längere Pause. Und tatsächlich hatten wir in den letzten Wochen ja auch mehrmals Gastsprecher. Also, von daher passt schon. Ja, aber jetzt weiß natürlich keiner mehr, was war vor 2 Monaten, da war meine letzte Predigt, was war dann nochmal ein Monat vorher und nochmal ein Monat vorher. Ich möchte auf meine 3 letzten Predigten aber nochmal kurz Bezug nehmen. Ja, worum ging's? Es geht immer um. Genau. So, und dann hatte ich so der Reihe nach 3 Aspekte. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte da schon mal so ein Bild gemalt, 3 so Ecken. Jesus ist einerseits unser, letztes Lied war, Jesus, mein König, ich neige mich vor dir. Das passt so ungefähr dazu. Ich habe damals die Predigt genannt, Jesus, mein Herr und mein Gott. Ein Aspekt unserer Beziehung zu ihm. Bei der zweiten Predigt ging es dann um, ja, das war unser erstes Lied, Herr, dein Blut bringt uns Rettung. Jesus ist unser Heiland und unser Erlöser. Ja, und beim letzten Mal war dann ein Aspekt, wer erinnert sich noch? Erst 2 Monate her. hatten wir auch ein passendes Lied dazu. Und doch nennst du mich Freund. Ja, Freund und Bruder, genau. So, ja, und das sozusagen so ein Dreieck. Ja, was könnte jetzt noch kommen? Als 4. Aspekt müsst ihr im Prinzip auch nur noch mal die Lieder von gerade eben gedanklich durchgehen. Was ist Jesus noch für uns? Was haben wir im 2. Lied besungen, voller Freude? Er ist der Bräutigam, genau. Und ja, ich schreibe es jetzt mal hier in die Mitte, aber eigentlich stellen wir es uns jetzt vielleicht so dreidimensional vor, so eine Pyramide eben mit den 3 Ecken am Boden und da oben drüber steht sozusagen so über allem irgendwie noch Jesus als der Bräutigam. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man hat, glaube ich, so das Gefühl, in Predigten kommen diese Themen vielleicht unterschiedlich häufig vor, oder? Jesus Heiland und Erlöser, klar, ganz zentral, ganz wichtig, hört man vielleicht sehr oft, denkt man auch sofort dran. Jesus Herr und Gott, vielleicht auch klar, ja, dass er auch unser Freund und Bruder ist, vielleicht schon weniger häufig oder man denkt vielleicht gar nicht so bewusst dran. Ja, und das mit dem Bräutigam hört man eigentlich relativ selten, oder? Obwohl es eigentlich auch ein wichtiges Thema ist. Ja, und darum habe ich mich natürlich mal auf die Suche gemacht, ja, wo steht es denn eigentlich in der Bibel? Man sagt es irgendwie so, man weiß es vielleicht schon, ja, aber wo steht es denn? Ja, zum Beispiel in Matthäus 9. Da kommen die Jünger von Johannes zu Jesus und sagen, Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Wir fasten. Johannes hat uns das so beigebracht. Das ist wichtig, das machen wir. Die Pharisäer machen das. Was ist mit deinen Jüngern los? Warum machen die das nicht? Und dann gibt Jesus eine interessante Antwort in Vers 15. Er sagt, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also da taucht dieses Wort Bräutigam auf, ja, und dann eben Hochzeitsgäste. Naja, und wer trauert bzw. fastet eben nicht und irgendwann dann doch die Hochzeitsgäste. Also er vergleicht seine Jünger mit Hochzeitsgästen und er vergleicht sich selber mit dem Bräutigam. Der ist jetzt momentan bei ihnen. Ja, dann deutet er auch schon an, er wird dann aber auch irgendwann weggenommen sein von ihnen. Ja, und dann werden sie auch fasten. Also hier bezeichnet sich Jesus so indirekt schon mal selber als Bräutigam. In Johannes 3, 29 spricht Johannes der Täufer über ihn. Und er sagt, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also Johannes sieht sich selber als Freund des Bräutigams und er bezeichnet Jesus hier wiederum als den Bräutigam. Ja, jetzt habe ich mich gefragt, konnten die Leute damals mit diesem Vergleich was anfangen? Da bezeichnet sich Jesus als Bräutigam und Johannes bezeichnet ihn als Bräutigam. Ist ja vielleicht im ersten Moment schon ein ungewohnter Vergleich, oder? Aber tatsächlich gibt es diesen Vergleich schon im Alten Testament, zum Beispiel bei den Propheten. Von daher denke ich, die Zuhörer konnten was damit anfangen und die haben da einen Bezug gesehen. Beispielsweise Jesaja 62, Vers 5 wird über Israel gesagt, wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Eine der Vorhersagen, ja, gegen Ende von Jesaja, ebenso wieder über die zukünftige Heilszeit, Zeit der Wiederherstellung Israels etc. Wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Also Gott ist wieder der Bräutigam und hier wird jetzt auch zum ersten Mal die Braut erwähnt, nämlich sein Volk. Damals das Volk Israel, ja, damals wie heute. Und ja, natürlich können wir es aufs Neue Testament dann jetzt auch übertragen. Wir sind Volk Gottes und damit sind wir die Braut. Okay. Ja. Im Alten Testament gibt es ein ganzes Buch oder Büchlein, es hat nur ein paar Kapitel, in dem es um die Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau geht, nämlich das Hohelied oder auch Lied der Lieder genannt. Es ist ein interessantes Buch, man kann das sehr unterschiedlich lesen und verstehen. Wenn man es mal so vordergründig und direkt liest, ja, dann geht es da ganz klar und deutlich um Liebe, Lust und Leidenschaft zwischen Mann und Frau. Und es wird da in den höchsten Tönen und mit wunderbaren Bildern ausgemalt, wie die beiden sich ja begehren, attraktiv finden und eben zueinander hingezogen sind in Liebe. Also so viel vielleicht zu der Behauptung oder zu dem Klischee, Christen sind ja sexuell verklemmt und wissen nicht, was schön ist. Also die Bibel weiß sehr wohl, was schön ist, auch in diesem Bereich. Aber zusätzlich zu dieser vordergründigen Botschaft waren also schon jüdische Ausleger und auch eben in der christlichen Tradition war man der Überzeugung, dass hier sozusagen auch noch eine zweite Ebene dahinter gemeint sein kann, gemeint ist. Dass im übertragenen Sinn hier auch von der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, ja, entweder seinem Volk als Ganzes oder auch jedem Einzelnen gesprochen wird. Gott sozusagen der Mann, das Volk, die Frau. Ja, und das passt eben dann wieder genau zu den Aussagen von Jesus und Johannes, dass Jesus eben der Bräutigam ist. Ja, okay, und wer ist dann die Braut? Das habe ich ja jetzt im Prinzip auch schon gesagt. Das Volk Gottes, neutestamentlich dann also die Gemeinde Jesu als Ganzes. Ja, und damit auch ein Stück weit jeder Einzelne von uns. Kleines Detail ist mir beim Lesen des Hohen Lieds dann aufgefallen. Der Mann bezeichnet die Frau da mehrmals mit den Worten, meine Schwester, meine Braut. Immer so zusammen, meine Schwester, meine Braut. Fand ich jetzt auch interessant, wieder hier. Jesus ist einerseits unser Bruder und andererseits ist er auch unser Bräutigam. Beides irgendwie in einem. Ja gut, und dass die Gemeinde Jesu jetzt tatsächlich die Braut ist, steht vielleicht auch so ein bisschen indirekt und versteckt in Epheser 5 ab Vers 25. Wenn man nur in der Konkordanz nach Braut oder Bräutigam oder auch Hochzeit sucht, dann entgeht einem die Stelle erstmal. Aber es geht trotzdem um dieses Thema. Ich lese mal ein paar Verse. Eigentlich geht es da nämlich auch wieder vordergründig erstmal um was anderes, nämlich ja die Beziehung in der Familie. Da werden die Frauen aufgefordert, sich den Männern unterzuordnen und im nächsten Satz aber dann gleich, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, um sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also mehrmals, dreimal, glaube ich, kommt immer so dieser Übertrag. Einerseits Beziehung Mann-Frau und andererseits Christus-Gemeinde. Ja, und am Schluss wird es dann eben ganz deutlich gesagt. Es wird hier der bekannte Satz aus 1. Mose 2 zitiert, der eben die Ehe zwischen Mann und Frau beschreibt. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und das deutet Paulus jetzt auf Christus und die Gemeinde. Wie so eine Ehebeziehung eben. Ja, was heißt das jetzt für uns? Können wir mit der Vorstellung was anfangen? Jesus ist unser Bräutigam. Wir sind die Braut. Vielleicht fühlen sich die Frauen da eher angesprochen, können sich eher das vorstellen als wir Männer. Ja, ich meine, wie fühlt sich das an als Frau, wenn man von einem Mann umworben wird? Also zumindest, wenn es sich um einen liebenswerten und sympathischen Mann handelt, was jetzt bei Jesus der Fall ist, definitiv. Das ist doch irgendwie schön und gut, oder? Das tut gut. Ja, und dann kennt man diesen Mann so eine gewisse Zeit lang, hat ihn kennengelernt, immer mehr vielleicht auch lieben gelernt und schätzen gelernt. Und dann, ja, dann wartet man doch sehnsüchtig auf den Tag, wo er kommt und sagt, willst du meine Frau werden? Also eben diesen Hochzeitsantrag macht. Ja, dann ist doch, ja, happy, Friede, Freude, muss man sofort allen Freundinnen dann kundtun, geht heutzutage über WhatsApp oder ähnliches blitzschnell. Das ist doch einfach die Sensation. Ja, jetzt müssen wir Männer versuchen, uns da ein bisschen hineinzudenken. Ich meine, gut, umgekehrt ist es ja schon so ähnlich, oder? Da wirbt man um eine Frau und wenn man das Gefühl hat, sie reagiert drauf, dann ist man da auch ganz happy und schwebt auf Wolke 7. Also eigentlich ja ein ganz wunderbarer Vergleich. Ja, ich möchte es noch ein bisschen mehr mit einer Hochzeit vergleichen, und zwar tatsächlich mit einer traditionellen jüdischen Hochzeit. Ich kenne mich da jetzt nicht sozusagen aus erster Hand aus, aber man kann da manches nachlesen. Und die Christiane Arnert, die wir vor kurzem eben hier hatten, die kennt sich da ziemlich gut aus. Die war ja selber in Israel und sie hat sich ganz viel mit diesen Dingen beschäftigt. Und als sie eben so in den vergangenen Jahren hin und wieder so einen Sederabend hier in Krumbach gemacht hat, hat sie da dann auch immer diesen Vergleich mit einer jüdischen Hochzeit ziemlich ausführlich geschildert. Und als ich das zum ersten Mal dann gehört habe, habe ich mir gedacht, oh ja, das ist wirklich ein interessantes Bild. Und wenn man das vor Augen hat, hilft es einem eben manche Dinge in der Bibel, manche Bibelstellen nochmal ganz anders zu verstehen. Also in aller Kürze, wie lief das ab? Wenn da ein junger Mann eine junge Frau heiraten wollte, also üblicherweise junge Leute, dann musste er oder seine Familie erstmal einen Brautpreis bezahlen. Das ist in diesen Kulturen ja zum Teil heute noch so üblich. Ja, ich denke, man sollte sich das jetzt nicht als Menschenhandel vorstellen oder dass da Frauen eben als Ware gehandelt wurden. Aber dieser Brautpreis war halt doch ein Ausdruck, okay, du bist mir was wert und ich bin bereit für dich was zu bezahlen. Ganz praktisch wollte die Familie der Frau sozusagen auch einen Ersatz für die Arbeitskraft, die diese Frau dargestellt hat und die dann einfach weg war. Also ja, und ich denke, so ein bisschen konnte die Frau dann schon an der Höhe des Preises natürlich erkennen, ob er es wirklich ernst meint oder nicht. Also wenn der da 1, 2, 3 Kühe nur geboten hat, dann war es ihm vielleicht nicht so ernst. Wenn er aber da mit 20, 30, 50 Kühen ankommt und bietet, ja, dann zeigt es doch, er ist bereit, was zu investieren. Also, so ein bisschen kann man das ja vielleicht heutzutage immer noch sehen, oder? Also, wenn ein Mann es wirklich ernst meint, ja, dann wirbt er hartnäckig und bleibt dran und lässt sich nicht so schnell entmutigen. Wenn er es nicht so ernst meint, naja, dann ist die Sache vielleicht auch schnell wieder vergessen. Also, ja, es musste ein Preis bezahlt werden. Okay, übertragen, Jesus, Gemeinde, hat Jesus einen Preis bezahlt? Ja, klar, er musste einen ganz hohen Preis bezahlen. Er musste diese Frau, die er unbedingt haben wollte, tatsächlich in dem Fall erstmal loskaufen, freikaufen. Sie war versklavt unter die Sünde und ja, er hat den höchsten denkbaren Preis bezahlt, nämlich sein eigenes kostbares Blut. Ja dann, wenn das geklärt war, dann wurde zwischen den beiden ja eine Art Vertrag geschlossen oder ein Bund. Und auch das kann man gut wieder eben mit den Bundesschlüssen Gottes mit einzelnen Menschen oder mit seinem Volk vergleichen. Darüber hat Christiane Arnert ja gesprochen. Und sie haben sich gegenseitig die Ehe versprochen. Ja, wir nennen das heutzutage Verlobung. Sofern es das noch gibt. Ja, gibt es. Es war damals vielleicht noch mehr. Es war wirklich bereits das sozusagen absolute Versprechen der Frau, ja, ich will deine Frau werden, und des Mannes, ich will dich zur Frau nehmen, ich will dein Mann werden. Und es galt, ab da waren die praktisch fest sozusagen schon einander versprochen und man konnte das eigentlich nicht mehr normalerweise auflösen. ja, obwohl sie damit noch nicht verheiratet waren und auch noch nicht zusammen lebten, waren sie schon untrennbar miteinander verbunden. Ja, und wenn ich es jetzt richtig weiß, dann wurde dieser Vertrag besiegelt mit einem Glas Wein. So wie Jesus seinen Bund, den neuen Bund, eben im Abendmahl auch besiegelt hat mit Wein. Ja gut, und dann, ja, jetzt wieder ähnlich wie bei Jesus, nach dem Abendmahl und diesem gemeinsamen Glas Wein war er nicht mehr lange da. Dann war er plötzlich weit weg. Ja, und jetzt stellen wir uns vielleicht auch vor, die Frau wohnt hier und der Mann hier und die wohnen vielleicht schon relativ weit auseinander. Und nach dieser Verlobung, ja, bleibt die Frau erstmal zu Hause und der Mann geht wieder zurück in sein Zuhause. Er nimmt sie nicht gleich mit, es wird nicht sofort Hochzeit gefeiert. Ja, warum? Er musste erstmal ein Haus bauen. Für sich, für seine Frau, für die zukünftige Familie, die da gegründet werden sollte. Und dann hat er eben erstmal ein Haus gebaut und es konnte dauern. Ja, da gibt es auch eine passende Stelle dazu. Johannes 14,2 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Okay? Also, Jesus ist erstmal wieder heimgegangen zu seinem Vater in den Himmel. Er bereitet uns dort eine Stätte, sagt er. Ja, und dann wird er wiederkommen. Ja, und dieses Wiederkommen entspricht dann tatsächlich der Hochzeit. Also, wenn der Bräutigam dann alles fertig gemacht hat, ja, dann wurde die Hochzeit ausgerufen und dann wurden die Gäste eingeladen und das Fest vorbereitet. Ja, und dann ist einerseits der Bräutigam mit seinen Freunden der Braut entgegengegangen und andererseits die Braut mit ihren Brautjungfern und ihrem Gefolge dem Bräutigam entgegen. Und irgendwo haben sie sich getroffen, wo genau dann die Hochzeit stattfand, das weiß ich jetzt nicht, ob da in der Mitte oder dann auf einer Seite. Aber jedenfalls, sie sind einander entgegengegangen und dann nach der Hochzeit hat er sie dann eben mit in das Haus genommen. Und dazu wieder passend 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Ja, da geht es um die sogenannte Entrückung der Gemeinde. Und da steht: Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Er kommt uns entgegen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Die Braut wird auch, kommt auch entgegen und da treffen sie sich und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja. Damit zeigt dieser Vergleich eben mit Braut und Bräutigam für mich noch einen ganz entscheidenden Punkt. Es hat was mit Jesu Wiederkunft zu tun. Und deswegen vorhin auch die passenden Lieder dazu. Und wenn er am Ende der Zeit wiederkommt, ja, dann findet die Hochzeit des Lammes statt, wie es in der Offenbarung 19 heißt. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Gott die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Hier wieder so ein gewisser Bezug zur Gemeinde. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wir sind einerseits die Braut und wir werden andererseits aber auch mit den Hochzeitsgästen verglichen. Eben in der ersten Stelle, die ich genannt hatte, wo Jesus sich eben selber als der Bräutigam bezeichnet, sagt er, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Das geht jetzt in unseren logisch strukturierten Kopf vielleicht wieder schwer rein. Wie können wir gleichzeitig Braut- und Hochzeitsgäste sein? Aber beide Vergleiche werden eben einfach verwendet. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Ja, das heißt, im Moment sind wir mit Jesus verlobt. Und er hat uns versprochen, dass wir dann für immer und ewig bei ihm sein dürfen. Ja, aber wir müssen Geduld haben. Die Frau, die dann vielleicht weit weg vom Bräutigam war, über längere Zeit dann wieder nach diesem Versprechen, ja, sie musste aushalten. Sie musste Geduld haben. Sie musste glauben, dass er sich an sein Versprechen hält und nicht doch sich eine andere sucht und sie sozusagen auf Nimmerwiedersehen da sitzen lässt. Und umgekehrt musste sie ihm auch die Treue halten. Wenn sie jetzt was mit dem anderen Mann angefangen hätte, hätte das bereits als Ehebruch gegolten. Also, ja, wir dürfen sozusagen nicht anderen Männern nachlaufen im übertragenen Sinn. Ja, so wie das Volk Israel immer wieder anderen Göttern nachgelaufen ist, und das haben die Propheten damals tatsächlich auch dann immer mit Ehebruch verglichen. Also es ist wieder das gleiche Bild. Wenn man anderen Göttern nachläuft statt dem wahren Gott, dann ist das wie Ehebruch. Ja, und Jesus fordert uns an verschiedenen Stellen auf, einfach bereit zu sein zur Hochzeit. Sie kann im Prinzip jetzt jederzeit stattfinden. Wir wissen es nicht, wann genau. Und vielleicht gerade dann, wenn wir nicht direkt damit rechnen. Die Wiederkunft Jesu wird ja auch immer wieder in der Bibel als der Tag des Herrn bezeichnet. Und von diesem Tag wird immer wieder gesagt, er ist wie ein Dieb in der Nacht, der plötzlich und unerwartet kommt. Deswegen seid wachsam, seid bereit, seid vorbereitet. Ja, was immer das im Einzelnen jetzt heißen mag. Ich möchte dazu zum Abschluss noch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen lesen aus Matthäus 25. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Also eben wieder das Bild von vorhin. Die Hochzeit steht offenbar kurz bevor. Die Jungfrauen machen sich bereit. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, ja, es kann dauern, vielleicht auch länger als man denkt, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, der Aspekt war mir irgendwie wichtig, dass Gott uns sagt, ja, Jesus kommt wieder, macht euch bereit. Was immer das jetzt für jeden Einzelnen heißen mag, kann ich und will ich jetzt nicht ausführen. Kann vielleicht für jeden was anderes bedeuten. Ich denke, es geht ganz grob schon um unsere Beziehung, unsere Liebesbeziehung zu Jesus. Und wenn du die in letzter Zeit vielleicht vernachlässigt hast, dann intensivier sie wieder. Nimm dir wieder Zeit für ihn. Nimm dir wieder Zeit für Gebet, für Lobpreis, für persönliches Bibellesen. Nicht nur eine fertige Predigt anhören, sondern auch mal wieder selber in der Bibel forschen und studieren und Jesus dabei besser kennenlernen. Kauf die Zeit aus, die wir haben. Ja, wir wissen nicht, kommt er morgen? Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Kommt er in einem Jahr? Kommt er in 10 Jahren? Kommt er erst in 100 Jahren? Aber wir sollen bereit sein. Ja, soweit mal meine Gedanken zu diesem Thema. Jetzt lass uns schauen, was wir damit anfangen. Lass uns einfach mal ins Gebet gehen und es vor Gott bewegen, was wir gehört haben.